ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und heute an meiner Seite Astrid Wulff, Kollegin von MDR Aktuell, die ihr in den nächsten Wochen noch genauer kennenlernen werdet. Hallo Astrid.
Guten Morgen.
Astrid, was ging dir gestern Abend durch den Kopf? Nicht nur 18 Uhr, sondern auch danach.
Na, 18 Uhr habe ich erstmal gedacht, okay, keine Überraschung, die Prognosen waren da ziemlich gut. Und dann wurde es aber ja doch spannend, weil eben BSW und FDP lange Zeit nicht klar war, ob die überhaupt reinkommen. Das heißt, es war mal ein bisschen anders als sonst, finde ich. Da hat man 18 Uhr diese erste Prognose bekommen und dann ging es schon darum, die Zahlen zu interpretieren. Und gestern blieb das eben noch eine ganze Weile spannend. Ja, da bin ich gerne dran geblieben. Zwischenzeitlich ging mir dann auch, oder später am Abend ging mir dann auch durch den Kopf, jetzt hat Christian Lindner vielleicht doch noch Zeit für seine Babypause, jagen und fischen, wie er ja irgendwann mal wollte. Wird er wahrscheinlich nicht machen, aber das war so ein Gedanke, den ich
und
auch
Wein
im Kopf
trinken.
Hatte. Ja.
Und Wein trinken. Er hat doch eine Sommelier-Ausbildung gemacht, habe ich auch gehört. Was er alles so geschafft hat in diesen 3,5 Jahren. Toll.
Und ohne, dass ich was gesagt habe, hört man auch schon Anja Meyer, unsere Städtebeobachterin des Berliner Politikbetriebes, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Guten Morgen auch nach Berlin-Mitte, liebe Anja.
Ja, jetzt auch von mir. Guten Morgen, hallo.
Wir wollen mal versuchen, uns ein bisschen den Durchblick zu verschaffen an diesem Abend, an dem wir ja auch alle noch unser blaues Wunder erlebt haben. Aber dazu kommen wir später noch, denn wir sprechen unter anderem, soll uns ein Kabarettist durch das Dickicht helfen, ein Politikwissenschaftler und ein Mann, der einst bei der CDU angefangen hat und längst so eine Art Social-Media-Star der AfD ist und die Rechtsaußen mit sich nach oben gezogen hat. Alles das wollen wir in den nächsten Minuten mal auf uns zukommen lassen. Anja, du bist natürlich heute Morgen rund um den Reichstag unterwegs. Deshalb nicht bei uns im Studio. Wir haben letztes Mal von ein paar Hörern ordentlich Dresche bekommen, weil wir Friedrich Merz schon 10 Tage vor der Wahl wir beiden zum Sieger ausgerufen haben. Jetzt können wir uns natürlich heute Morgen entspannt zurücklehnen und sagen, haben wir doch recht gehabt, was wollte er denn? Aber ehrlicherweise, so viel Glanz strahlt Friedrich Merz an diesem Morgen gar nicht aus, oder?
Nein, also er ist bei unter 30% rausgekommen. Das war die magische Marke für die Union. Und auch die CSU ist nicht so gut weggekommen in Bayern, wie sie geplant hatte. Ich glaube, 40% sind da so die Hausnummer.
Ja, und es wurden nur 37. Also auch da hat sich wieder bewahrheitet, Herr Söder liefert im entscheidenden Moment nicht.
Genau. Aber jetzt ist ja eine Nacht drüber gegangen, kann man nicht sagen. Also ich habe eine sehr kurze Nacht gehabt, ich würde das nicht Nacht nennen. Aber egal, es sind ein paar Stunden der Besinnungen liegen hinter mir. Und ich würde sagen, ja, da werden jetzt alle noch mal draufschauen und sagen, eieiei, das, Friedrich, pass auf, wir haben dich im Blick, so toll, wie du denkst, bist du gar nicht. Aber es zählt natürlich am Ende der Sieg. Was man aber vielleicht jetzt schon sagen kann, ist, dass er nicht so strahlend innerhalb seiner Union und überhaupt innerhalb der CDU dasteht, wie er halt gedacht hat. Und das bedeutet, dass auch die berühmten schwarz-grünen Ministerpräsidenten natürlich jetzt auch ein Wörtchen mitzureden haben. Wenn jemand nicht ganz so den vollen Sieg einfährt, dann gibt es da immer mehr Leute, die am Rand, also die ein Mitspracherecht haben, wenn es um Koalition und Inhalte geht.
Also beispielsweise der Kollege aus Schleswig-Holstein oder auch
Dein Ministerpräsident.
Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, aber auch eben die CDU aus Baden-Württemberg, die im Moment noch mit Herrn Kretschmann in der Koalition hängt. Aber woran hat es denn gelegen aus deiner Sicht, dass da am Ende nur 28 Komma waren und nicht wie eigentlich von der CDU erwartet über 30?
Naja, das hat verschiedene Aspekte. Ich glaube, mein Schwerpunkt in der Berichterstattung sind ja vor allem die Grünen jetzt hier vom Fokus-Magazin aus. Aber natürlich, ich habe ewig über die Union berichtet und bin also auch noch wirklich ziemlich gut vernetzt. Da kriege also auch so mit, was an der Basis läuft in den Landesverbänden. Und da war man doch sehr befremdet, weil man muss schon sagen, Friedrich Merz ist verspricht einen Neuanfang und das sei ihm gegönnt. Er ist der Sieger dieses Wahlkampfs. Aber er hat natürlich, die CDU ist auch eine liberale und soziale Partei. Also da sind irgendwie die Frauen in den Kreistagen oder in den vor Ort, die sich irgendwie auch um Flüchtlinge kümmern, ja, die vielleicht so seit 2015 jemanden betreuen oder eine ganze Familie betreuen, das sind einfach Leute, die hat das abgeschreckt, ja. Das andere ist natürlich dass die Union halt einfach auch an die AfD verloren hat. Und das ist, die kannst du nicht zurückholen. Also die, das nehmen sie sich vor, die Union, das ist ihr erklärtes Ziel, weil sie immer sagen, die AfD will uns zerstören und wir machen jetzt hier quasi ein kompatibles Gegenangebot sozusagen an die Leute, die die wählen. Aber da haben ja viele andere schon gewarnt, das Original wird dann halt gewählt und nicht die Kopie.
Ja, da würde ich mal einsteigen, apropos AfD, die ist stärkste Kraft im Osten geworden, die Union da unter 20% geblieben. Wie erklärt sich das?
Tja, also ich habe den Eindruck, dass mein Hobby ist ja Ostdeutschland, ja. Man merkt es zwischen den Wahlen, verdrehen die Leute immer ein bisschen die Augen, die Politikerinnen und Politiker, wenn man sagt, wer ist denn jetzt hier für Ostdeutschland? Also haben Sie das im Blick? Wie sehen Sie denn die Probleme, also die Aufgaben in Ostdeutschland? Wer ist denn personell da am Start? Da wird man immer ein bisschen angeguckt und sagt, das ist ganz schwierig. Ja, Lösungen gibt es nicht. Und weil einfach auch die Tagesaufgaben, die Parteien in ihrer Gänze so auffressen, dass sie irgendwie immer denken, na, das mit dem Osten, das müssen die dann im Osten irgendwie klären. Also es gibt keine gute Repräsentanz. Das ist das eine. Und ich habe auch das Gefühl, also ich lebe ja in Brandenburg, da sind jetzt auch über 30% haben die AfD gewählt. Und da, also in einem SPD-Land, muss man jetzt auch mal sagen, das hat jetzt gar nicht so sehr viel mit der CDU zu tun. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt das neue Normal. Ja, das ist sozusagen ich sage es jetzt einmal und dann vielleicht hoffentlich nie wieder, die neue Volkspartei in Ostdeutschland. Es gibt keine Beißhemmung so richtig mehr, ja. Also ich sehe das, wir haben vielleicht ein kleines Beispiel so vor Ort. Wir hatten in unserer kleinen Kreisstadt letzte Woche noch eine große Veranstaltung der AfD. Der gesamte Schlossplatz war in blaues Licht getaucht. Es tauchten da irgendwie 80 Männer auf, ja, mehr nicht. Und es geht sozusagen gar nicht darum, dass man selbst etwas tut, sondern man folgt als Wählerin und als Wähler den Versprechungen dieser Partei, die irgendwie sagt, wir hauen das hier alles in Stücke und dann machen wir was Neues und ihr werdet schon sehen. Das ist so mein Eindruck gerade.
Wir haben letzte Woche ja mit dem Politikwissenschaftler Christoph Meißelbach gesprochen von der Hochschule der Sächsischen Polizei. Wir machen das später auch nochmal. Der war ja, ich will nicht sagen tiefenentspannt, aber dessen Grundthese war ja, was wollt ihr euch denn so aufregen? Die Leute machen doch endlich mal was.
Naja, was machen die denn? Jetzt, also, was machen die Leute? Die Leute haben zu tun. Das muss man jetzt auch mal sagen. Man kann nicht von jedem erwarten, dass er jetzt in seinem Ort irgendwie sich einmal im Monat da in die Ortsversammlung setzt und irgendwie gegen die Windräder kämpft, wenn er das gerne möchte. So viel Zeit hat ja keiner. Die Leute müssen arbeiten. Aber im Grunde, ich fand das Gespräch mit Herrn Meißelbach auch ganz toll, hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich würde ihm da schon widersprechen wollen. Was machen die Leute? Die Leute zahlen Steuern und machen ihr Kreuz. Und darüber geht es selten hinaus. Also bei uns wird quasi, es gab ja das mal in Baden-Württemberg, diesen Spruch in der CDU, Hauptsache du malst in Baden-Württemberg, du kannst einen Besen schwarz anmalen und der wird gewählt. Also die CDU wird immer gewählt, ja. Das ist keine Gesetzmäßigkeit gewesen, wie wir gesehen haben. Aber so ähnlich verhält sich das meiner Meinung nach in Ostdeutschland jetzt gerade mit der AfD. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt.
Ich fand es zumindest bezeichnend, dass ja die Umfragen diesmal ziemlich gut gepasst haben und die Leute auch anscheinend vorher nicht mehr sozusagen hier daraus machen oder es vielleicht doch nicht sagen, was sie wählen. Also dieses Unangenehme ist vorbei, ne? Ich hatte das Gefühl, bei den vergangenen Wahlen war das schon noch so, dass man dann vorher das vielleicht nicht so zugegeben hat.
Das stimmt. Ich habe auch gedacht, natürlich jeder Mensch schaut sich ja dann mal seinen eigenen Wahlkreis an und habe gedacht, wer sind die? Ich kenne die nicht. Ja, und das war schon bei der Landtagswahl so, das war bei der Europawahl so. Niemand sagt, dass er sie wählt. Und das ist irgendwie seltsam. Nicht schön, ne? Es hat so ein verstiegenes Gefühl vermittelt, das finde ich.
Einerseits, andererseits taxieren die Umfragen, wie Astrid ja sagt, sie ziemlich genau in der Gegend, wo man sie hatte. Und wenn man beispielsweise mal nach Ostsachsen geht, Tino Chrupalla hat seinen Wahlkreis fast mit absoluter Mehrheit gewonnen, ja. In Görlitz. Beobachtest du denn immer noch genau das, was du gerade sagst, so eine Art... In der Wahlkabine zeige ich es Ihnen, aber wenn ich gehe auf den Marktplatz, wie du beschrieben hast, zur Kundgebung, aber an der Supermarktkasse bin ich eher noch still, dass ich sie wähle?
Ja, so, ja, das, genau, das ist in etwa das in der kurzen Form, was ich gerade etwas aus, zu, vielleicht auch zu ausgiebig beschrieben habe. Ja, es ist noch so eine Stille. Ich habe auch, also mal abgesehen von meinem Beruf, ich überlege halt immer, wie kommt man mit den Leuten ins Gespräch? Aber wer sind die? Ja, man weiß es nicht.
Aber das dürfte jetzt einfacher werden, denke ich.
Ja, ich habe schon, ich werde nicht für Ärger sorgen, aber ich hab ja hier schon öfter unsere kleine Dorf-Chat-Gruppe erwähnt. Ich habe schon überlegt, ob ich da mal reinfrage. Und ich dachte, nein, da werde ich sofort rausgeschmissen, weil Politik ist dort verboten. Genau.
Es hat ja auch, wir haben häufiger mal über Sarah Wagenknecht geredet. Kurz zusammengefasst, das war es jetzt, oder?
Ja, ich finde, ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell, so deutlich für sie scheitert, das Projekt Sarah Wagenknecht, also Sarah Wagenknechts Projekt Sarah Wagenknecht. Was jetzt übrig bleibt, sind zwei Regierungsbeteiligungen in Ostdeutschland. Und ansonsten würde ich sagen, war es das. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, sie hat ja gestern noch tapfer gelächelt im Kinokosmos hier auf der Karl-Marx-Allee, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Bedeutung oder welchen Anspruch das BSW jetzt für sich reklamieren soll.
Okay, machen wir einen Haken dran, gehen wir zum nächsten, muss man da auch sagen, war es das jetzt? Hat drei Buchstaben, SPD. Katrin Michel, die Vorsitzende der SPD in Sachsen, Klammer auf, unter 10% oder um die 10%, wurde heute Morgen gefragt, wie sie denn aufgestanden ist.
Naja, ich glaube, das Gefühl war nicht viel besser als das, mit dem ich gestern Abend oder eigentlich heute früh ins Bett gegangen bin. Also es war ein unheimlich bitterer Tag gestern für uns als Sozialdemokraten. Das historisch schlechteste Ergebnis, was wir jemals in einer Bundestagswahl erzielt haben, da kann man kein gutes Gefühl haben.
Anja, lag es nur an Olaf?
Naja, nee. Es lag schon an dieser ganzen Ampelkoalition, an diesem Streit, an diesem andauernden Streit, an den Durchstechereien und Gemeinheiten, an den Egos. Das ist die Quittung dafür. Sie fingen gut an, ja. Sie waren auch bereit. Also es gab da kein Kalkül, wir machen das Ding hier kaputt. Aber dann waren die Herausforderungen so groß und die Inhalte so inkompatibel, dass es am Ende einfach im Streit geendet hat. Und das ist für unser Land auch wirklich richtig scheiße gelaufen, das muss man sagen. Und ja, die Werf, die Olaf Scholz sich jetzt am Ende da irgendwie, also das ist unglaublich. Ich habe das nochmal so verglichen vor 3 Jahren, wie er da immer so Merkel 2.0 gemacht hat und jetzt irgendwie da ständig so rumgegiftet hat. Vielleicht hätte er mal vorher aus seinem Herzen keine Mördergrube machen sollen, ja, oder das irgendwie klarer ziehen müssen innerhalb der Regierung. Das ist einfach, ja, da hat der Strick einen wirklich großen Anteil daran.
Ich finde, man kann das SPD-Ergebnis ja mit einer Zahl bebildern, nämlich des Ergebnisses des Ostbeauftragten der Bundesregierung, also der in der SPD, von der SPD für den Osten zuständig war, Carsten Schneider. Der hat in seinem Wahlkreis Erfurt-Weimar noch 7,9% geholt für die SPD. 7,9. Und das ist ja nun jetzt auch nicht irgendwer, sondern der Mann macht seit über 25 Jahren Politik und wird jetzt mit einem Minus von über 16 Prozentpunkten nach hinten durchgereicht auf 7,9. Da fragt man sich ja fast schon, ob man sich diese roten Kerzen kaufen muss für die SPD, die wir alle zum Friedhof tragen.
Ja, das ist, ehrlich gesagt, ich höre davon jetzt erst. Ich finde das wirklich bedenklich. Also das ist ja wie eine Strafe. Das ist ja, als ob nur noch deine Hausgemeinschaft dich gewählt hätte. Ich bin ein bisschen überrascht. Das ist krass. Ja.
Astrid, du wohnst ja auch in einer Stadt hier in Sachsen, die zu den wenigen gehört, die von der SPD regiert worden sind. Wenn du zum Bäcker gehst, spricht man überhaupt noch über die SPD hier?
Also du sprichst von Marc Kleeberg quasi im Landkreis Leipzig, der auch blau gewählt wurde, aber natürlich auch an der Grenze zu Leipzig, das merkt man schon auch noch, aber beim Bäcker, also es wird da nicht über Politik geredet, beim Bäcker nicht, im Supermarkt nicht. Selbst mit den Nachbarn, das habe ich mal versucht beim gemeinsamen Lagerfeuer im Winter, aber man lässt diese Themen komplett weg, auch mit den anderen Eltern in der Kita. Ich habe Kinder in der Kita, man versucht es immer mal so ein bisschen, aber das stößt nicht so auf Gegenliebe, wie du vielleicht auch sagst, Anja, mit deinem Chat, mit deinem Dorfchat.
Anja, nur noch in einem Satz im Grunde genommen. Was ist jetzt die Herausforderung für Friedrich Merz in den nächsten Wochen, die SPD breit zu klopfen?
Naja, breit zu klopfen. Ich meine, er hat sie ja eben noch als linke Spinner bezeichnet. Erstmal wird er lernen, Kompromisse machen zu müssen. Das ist ihm nicht in die Wiege gelegt und das wird spannend. Es wird einfach sehr spannend, dabei zuzusehen, wie Friedrich Merz, das ist ja auch etwas, was, vielleicht kann er sich dabei Markus Söder ein bisschen was abschauen, wie man seine Position räumt und dem anderen Luft lässt, so dass er mit einem zusammenarbeitet.
Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus, unsere stete Beobachterin. Anja, du ziehst jetzt weiter zu den nächsten Pressekonferenzen. Oh ja. Viel Erfolg damit.
Danke.
Tschüss.
Hier ist mächtig was los. Okay, ciao.
Ciao.
Tschüss, viele Grüße. Ciao.
Und wir wollen jetzt mal genauer auf die AfD schauen. Die liegt ja überall im Osten, wir haben es gerade schon mal besprochen, klar vorn. In Thüringen unter der Ägide von Björn Höcke am stärksten, knapp 39% landesweit. In einzelnen Wahlkreisen ging es sogar noch höher. Bundeschef Tino Chrupalla beispielsweise, habe ich eben auch schon mal gesagt, fast an der absoluten Mehrheit, 48, im Landkreis Görlitz. Sprechen wir darüber mit einem, der die AfD bei Social Media mit groß gemacht hat, dem Hunderttausende bei TikTok folgen und der ganz nebenbei einer der besten Rhetoriker ist, die die ostdeutsche Politik zu bieten hat. Guten Morgen in den Magdeburger Landtag zum Fraktionsvorsitzenden, zu Ulrich Siegmund.
Guten Morgen, Herr Pieper. Danke für das Kompliment und einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Siegmund, Sie kamen gestern wahrscheinlich aus dem Feiern gar nicht mehr heraus nach den Ergebnissen, weil der blaue Balken immer weiter nach oben gegangen ist. Wie schwer ist denn der Kopf heute Morgen?
Der Kopf ist überhaupt nicht schwer. Der Kopf ist sehr, sehr klar. Und das muss ja auch sein, weil die politischen Herausforderungen in dem Land werden ja nicht besser. Natürlich sehen wir auf der Bundesebene, dass wir uns auf der einen Seite zwar verdoppelt haben, ein hervorragendes Ergebnis, auf der anderen Seite von Ergebnissen im Osten noch weit, weit entfernt sind. Trotzdem ein sehr, sehr guter Tag gestern für Deutschland, eine gute Richtung. Und der Fokus liegt bei uns ganz klar auf Ostdeutschland, insbesondere hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Ein hervorragendes Ergebnis. Darauf gilt es jetzt aufzubauen und uns auf die Landtagswahl 2026 vorzubereiten.
Sie waren das letzte Mal bei uns vor 2 Jahren hier im Wahlkreis zu Gast. Und da haben Sie eine Linie aufgemacht, die danach ich immer wieder in der AfD gehört habe. Sie haben sich konsequent an der CDU abgearbeitet. Wenn ich das auf einen Satz zusammenfasse, die CDU ist an allem schuld. Jetzt liegen Sie inzwischen fast doppelt so stark in Sachsen-Anhalt als die CDU. Ich glaube 37-19, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich Ihre Zahl um ein Komma vertan habe. Aber
nee, das passt ungefähr.
Ja, also Sie sind doppelt so stark wie die CDU. Haben Sie sie erfolgreich klein gekriegt oder hat die CDU sich selber klein gemacht?
Ich glaube einfach, dass die Menschen inzwischen sich nicht mehr verschaukeln lassen. Sie erkennen, dass zwischen dem, was die CDU ihnen verspricht, insbesondere im Wahlkampf, und zwischen dem, was sie immer im Parlament, egal ob auf Landes- oder auf Bundesebene, umsetzen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, riesengroße Welten liegen, beziehungsweise genau das Gegenteil dazwischen liegt. Die CDU ist jetzt mit Positionen in den Wahlkampf reingegangen, die wirklich genau das Gegenteil von dem sind, was sie im Parlament machen. Beispielsweise im Wahlkampf sagen sie Nein zu Taurus. Auf Bundesebene stellen sie Anträge, Taurus zu liefern. Im Wahlkampf sagen sie Nein zu Migration. Auf Bundesebene und auf Landesebene warte ich heute noch auf die Abschiebung CDU-geführter Länder. Also die Menschen lassen sich einfach nicht mehr belügen. Sie möchten endlich eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land und die bekommen sie nur mit einer AfD und das erkennen einfach immer mehr Menschen.
Ich spiele Ihnen mal Ihren Ministerpräsidenten vor, den langjährigen CDU-Chef in Sachsen-Anhalt. Jetzt weiß man nicht, ob er wieder Spitzenkandidat wird bei der nächsten Landtagswahl. Rainer Haseloff war heute Morgen bei MDR aktuell zu Gast und wurde gefragt, wie viel Makel denn eigentlich an dem Sieg der CDU ist.
Ja gut, einmal muss man sagen, wenn man das mit der Vergangenheit vergleicht, es gab noch nie so viele Parteien, die eine Chance gehabt hätten, in den Bundestag zu kommen, sodass sich das gesamte Wählerspektrum viel mehr auseinanderzieht. Auf der anderen Seite ist es so, die Umfragen waren in den letzten Wochen deutlich immer so um die 29% und die sind gekommen. Das heißt, ich glaube, dieses Ergebnis wird überbewertet, was im Bundestag dort an dem Mittwoch erzeugt wurde. Und deswegen muss jetzt weitergearbeitet werden, dass dieses Thema Migrationsbegrenzung wahlentscheidend, vor allen Dingen auch im Osten erheblich wahlentscheidend gewesen ist. Das wird ja wohl kaum jemand bestreiten. Wenn an diesem Themenfeld nicht erfolgreich gearbeitet wird, dann wird es kompliziert für die politische Mitte.
Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Herr Siegmund, ich will jetzt gar nicht mit Ihnen inhaltlich über Ihre Forderungen in diesem Moment sprechen. Aber bei der Subbotschaft auch von Rainer Haseloff schwang doch jetzt eigentlich wieder mit. Da ist zwar sehr viel ins Wanken gekommen bei dieser Wahl, aber in den Grundlinien machen wir jetzt so weiter. Wir feilen an beiden Ecken ein bisschen rum. Ist es das, was Sie wiedergespiegelt haben am Wahlstand, dass die Leute eben das Gefühl haben, es reicht nicht nur mal die Nagelfeile zu benutzen, sondern wir müssen zur Schere greifen?
Also Herr Dr. Haseloff hat eben in seinem Interview genau das bestätigt, was ich gesagt habe. Er sagt, das ist ein Thema, was bearbeitet werden muss, der Migration. Was ist aber parlamentarische Realität? Er hat damals 2016 in Sachsen-Anhalt mit die erste Koalition mit den Grünen hier bei uns geschmiedet, hält bis heute an diesem Kurs der offenen Grenzen fest. Das merkt man in jeder Plenarsitzung. Und jetzt erzählt er, das Thema ist wichtig. Also Was soll das? Wer soll da noch in einen Kurswechsel vertrauen bei der CDU? Man hat ja nichts zu erwarten außer heiße Luft und das hat dieser Beitrag gerade wieder bewiesen. Und das geht so nicht mehr. Die Zustände in unserem Land werden immer unerträglicher. Das sehen doch die Menschen mit den eigenen Augen. Ich sag mal, wir haben es doch hier erlebt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und damit muss jetzt endlich Schluss sein. Wir brauchen jetzt endlich eine politische Wende. Und das geht nicht mit so einem Wischiwaschi-Kurs. Wir brauchen jetzt wirklich eine klare Kante für unseren Rechtsstaat. Und den gibt es nur mit der Alternative für Deutschland.
Meine Kollegin Astrid Wolf steht mir schon die ganze Zeit hier im Studio gegenüber und schüttelt so ein bisschen den Kopf.
Wenn Sie von der politischen Wende sprechen, die Sie ja eben vor dem Zitat von Herrn Haseloff angesprochen haben, es ist ja nicht so richtig möglich, dass Sie das jetzt angehen. Ne? Also Herr Merz sagt weiter Nein zu einer Kooperation mit der AfD. Frau Weidel streckt die Hand aus, aber so richtig werden Sie da ja dann doch nicht loslegen können, oder?
Mhm. Das ist ja sehr traurig und das ist ja auch ein Grund, warum viele Menschen in die AfD vertrauen, weil sie keine kindischen Brandmauern-Diskussionen wollen. Sie wollen politische Lösungen für dieses Land. Und da ist uns völlig egal, von wem Initiativen kommen. Für uns zählen die Inhalte. Was ist gut für Deutschland? Und den Optimismus, den ziehe ich jetzt ganz klar für Ostdeutschland raus. Sie haben natürlich recht, auf Bundesebene haben wir weiter diese lächerlichen Brandmauer-Diskussionen. Unser Kurs geht jetzt aber ganz klar Richtung Sachsen-Anhalt 2026. Wenn es so weitergeht, werden wir die Chance haben, hier alleine regieren zu können, dann brauchen wir gar keinen Koalitionspartner und das ist der Plan, weil wir werden uns niemals verbiegen für irgendwelche Machtoptionen wie die CDU. Wir möchten unsere Werte treu vertreten dem Wähler gegenüber und das werden wir 2026 in Sachsen-Anhalt machen können.
Das ist natürlich eine muntere Ansage, absolute Mehrheit für die AfD. Sie liegen im Moment bei 37%. Wo sollen denn die restlichen 13% herkommen?
Wir brauchen keine 13%. Sie wissen ja selbst, parlamentarisch brauchen wir ungefähr 41-43%. Das kommt darauf an, wie viele kleinere Parteien es in den Landtag schaffen werden. Und da reden wir jetzt über eine Differenz von 4, 5, 6%. Und da werden wir uns in den nächsten 1,5 Jahren, je nachdem wann die Wahl stattfinden wird, größte Mühe geben, dieses Delta zu schließen und dann stolz 43-44% in Sachsen-Anhalt erzielen, wenn der Wähler uns dabei unterstützt, sodass wir es alleine schaffen können.
Gleichwohl sind Sie aber auch ja eine Partei, die so polarisiert wie keine andere. Wir lassen die ganzen Diskussionen Verfassungsschutz mal außen vor. Also man ist ja entweder für Sie oder gegen Sie. Und bei Ihrer Rechnung 41-43% hätten Sie eine Mehrheit des Landes gegen sich. Wie erklären Sie sich diese Aversionen gegen Ihre Partei?
Ich glaube, die Aversion begründet sich bis heute noch in einer verzerrten Meinungsbildung durch eine mediale Übermacht. Das muss man ganz klar so sagen.
Also wir sind schuld, mit anderen Worten.
Wir haben es ja mittlerweile studientechnisch verbrieft, dass insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk politisch nicht neutral ist. Das haben wir beispielsweise in der Enquete-Kommission des Landtages Sachsen-Anhalt schwarz auf weiß gesehen. Wir haben einen extremen Linksdrall in der Medienlandschaft. Wir haben die Situation, dass immer mehr Menschen erkennen, dass zwischen dem, was man ihnen oftmals medial vermitteln möchte und zwischen dem, was sie in ihrem eigenen Lebensumfeld aber realisieren, in ihrem täglichen Leben, dass da einfach Welten dazwischen liegen und dass sie das dann auch hinterfragen.
Aber könnte es vielleicht auch sein, dass es nicht ganz so einfach ist? Weil klar sehe ich beispielsweise hier in Leipzig Zeltstädte, die ich gesehen habe, wo man Flüchtlinge untergebracht hat. Auf der anderen Seite ist die Realität bei den Migranten doch auch, wir könnten die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt durchgehen. Wenn wir da die ganzen Migranten, die früher aus Syrien und sonst wo kamen, abziehen würden, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Ja, erstmal ist das ein Armutszeugnis, dass man die eigene Infrastruktur nur noch auf Zuwanderung auslegt und selbst zugibt, dass wir es ohne ausländische Ärzte aktuell nicht schaffen würden, was natürlich erstmal nicht stimmt und B, aber auch, wie gesagt, die falsche Herangehensweise ist.
Aber man muss es aus eigener Kraft schaffen. Aber das ist mir doch egal, wenn ich krank bin.
Soll mir
doch erstmal schnell geholfen werden.
Und das zweite Gegenargument ist, wenn wir eine vernünftige Migrationsstruktur wieder haben und Menschen, die ausreisepflichtig sind, dieses Landes verwiesen haben, haben wir natürlich auch wieder viel mehr Kapazitäten in unserem System. Wir würden unser eigenes System extrem entlasten. Wir würden das Gesundheitswesen entlasten, wir würden die Schulen entlasten, die Kitas entlasten. Und das ist die Kehrtseite der Medaille, über die gar keiner spricht. Das heißt, man versucht ja immer eine verzerrte Darstellung herbeizuführen, die in den Menschen so ein bewusstes Bild suggerieren soll. Aber das möchten wir nicht und das passt einfach nicht zur Lebensrealität. Und deswegen, die Frage war jetzt die Aversion für oder gegen die AfD. das spielt ja gar keine Rolle. Die Frage ist, wie lange die Menschen diese Zustände des Weiter-so in Sachsen-Anhalt insbesondere überhaupt noch ertragen möchten. Und das werden immer weniger. Und deswegen erkennen das immer mehr Menschen. Und deswegen ist dieser Zuspruch auch so hoch. Und deswegen steuern wir auch auf die Mehrheit in diesem Land zu.
Aber Sie sind doch ein realistischer Mensch. Deshalb habe ich Sie ja auch angetextet als Rhetoriker. Sie wissen doch, also es geht ja nicht immer nur um Realität, sondern genau das, was Sie sagen, um gefühlte Wahrnehmung. Wie nehmen Menschen die Realität wahr? Wenn wir im Moment, und da sind wir uns ja offensichtlich beide einig, dass wir sehr viel migrantische Ärzte in den Krankenhäusern haben, die wir im Moment noch brauchen, sagen Sie, müssen wir ändern. Langfristig wird sich das auch ändern, wenn Sie Ihre Politik so machen könnten, wie Sie denn wollten. Nur bis wir dieses Gap überwunden haben, wie wollen Sie denn jemandem sagen, der syrische Wurzeln hat, der aus anderen Ländern kommt und dem Sie quasi relativ deutlich das Gefühl geben, wir wollen dich hier nicht, dass der weiterhin die Hüften unserer Omas zusammenschraubt?
Das stimmt ja nicht. Wir haben eine ganz klare Rechtslage. Wer darf hier arbeiten, wer darf hier nicht arbeiten? Und die gilt es einzuhalten. Für mich ist nur wichtig, dass wir uns grundsätzlich darauf fokussieren, dass wir das aus eigener Kraft in den nächsten Jahren schaffen müssen und da erstmal eine grundsätzliche Wende herbeiführen. Niemand sagt hier, dich will ich nicht, um Himmels Willen. Wer sich hier an unser Rechts und Gesetz hält, da haben wir einen ganz klaren Kurs. Wir vertrauen einfach auf unser Grundgesetz, ganz wichtig. Da ziehen wir weiter durch. Aber trotzdem war ja nochmal die Frage, was stellen die Menschen vor Ort selber fest in ihrer Lebensrealität? Und das ist die entscheidende Frage, die nicht nur im Gesundheitswesen ja extrem ist, sondern in allen anderen Bereichen dieser Gesellschaft. Und das ist ja keine gefühlte Wahrheit, das ist eine untermauerte Wahrheit. Jede Argumentation kann ich ja mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegen. Wir haben die höchsten Energiepreise mit der ganzen Welt. Wir haben mit die höchste Abgabenlast der ganzen Welt. Wir haben eine innere Sicherheit, die in den letzten Jahren gegen die Wand gefahren ist. Das sieht man an jedem Tag aufs Neue in diesem Land. Und das realisieren die Menschen vor Ort. Und das ist keine gefühlte Wahrheit, das ist einfach Realität. Und wir sprechen das ganz klar aus und lassen uns auch nicht den Mund verbieten. Das ist ganz wichtig.
Auch da könnten wir die Kriminalitätsstatistik zusammen durchgehen. An manchen Stellen sind die Zahlen eher rückläufig, als dass sie steigen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja immer dieses Gap, über das wir reden. Sie sagen mit Ihrer Politik, in ein paar Jahren, wenn wir dann vermutlich alle auch mehr Kinder bekommen haben, das ist ja auch immer Teil des Programms, sonst können wir das ja gar nicht lösen. Aber wir müssen ja über diese Jahre, selbst wenn wir Ihr Programmatik anlegen, müssen wir doch erstmal durch dieses Tal. Und das Bild, das vermittelt wird, das Sie ja auch vermitteln, eine sehr mit deutlichen Worten kritische, feindliche, könnte man jetzt darüber streiten, Politik. Also den Leuten, auch jetzt nehmen wir die Ausländer, denen das Gefühl zu geben, sie sind nicht willkommen. Ich meine, der Busverkehr bricht zusammen, die Krankenhäuser haben wir schon gesprochen. Unsere Müllleute sind zu großen Teilen mit migrantischen Wurzeln. Wenn die das Gefühl haben, sie sind hier nicht mehr willkommen, dann warten die doch nicht ab, bis wir unser Problem gelöst haben, sondern dann versuchen sie so schnell wie möglich zu gehen und dann bricht doch hier alles zusammen.
Naja, gerade diese Vorhaltung ist ja ein Teil der gefühlten Wahrheit, weil das ist ja vollkommener Blödsinn. Ein Großteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die gut integriert sind und die fleißig sind, wählen ja inzwischen selbst AfD. Ganz einfach, weil sie auch einen Unterschied haben wollen zwischen einer geregelten Migration von Menschen, die mit anpacken wollen, und zwischen einer inflationären Migration, wo man alles hier hinterher schmeißt, gefühlt. Das ist ja das, was wir aktuell in dem Land hier haben und was wir ja kritisieren. Und das ist das erste Delta, was es zu schließen gilt, endlich mal wieder zu differenzieren. Und das ist eigentlich etwas Selbstverständliches in unseren Augen, aber das passiert ja aktuell in dem Land nicht. Das möchten wir. Und das Delta überwinden langfristig, das ist möglich. Das kommt jetzt auf den einzelnen Bereich drauf an. Da müssten wir reingehen. Gesundheitswesen, Bildung etc. Überall gibt es ja Punkte, wie man das überbrücken kann. Entbürokratisierung, Entlastung der Strukturen. Dann ganz wichtig, Gesundheitswesen. Wir möchten ein Rückgewinnungsprogramm deutscher Ärzte. Deutsche Ärzte verlassen unser Land in Strömen in andere Länder, weil sie dort bessere Bedingungen vorfinden. Und das gilt es ja auch mal anzupacken, sodass man nicht sagen muss, ich bin auf Migration aus anderen Ländern angewiesen, wo selbst ein Ärztemangel vorherrscht, sondern ich schaffe es aus eigener Kraft und gewinne es, die Leute, die Deutschland verlassen haben, wegen dieser schwarz-grünen Politik wieder zurückzuholen. Das ist auch unser Plan.
Zum Schluss, ich weiß, Herr Siegmann, man gibt nicht so gerne Tipps der Konkurrenz. Aber was müssten denn die etablierten Parteien, was müsste die neue, früher mal große Koalition aus CDU und SPD, auf die es ja vermutlich hinauslaufen wird, was müsste die anders machen oder was müsste sie machen, damit sie weniger Stimmen bekommen?
Sie müsste eine gute Politik machen, so einfach ist das, aber das sehe ich ja aktuell überhaupt nicht. Ich vertraue nicht darauf, aber ich glaube, der einzige Weg, wie es eine CDU schaffen würde, insbesondere in Ostdeutschland, ist, dass sich die wenigen wirklich verbliebenen demokratischen Kräfte in der CDU, denen es wirklich um Lösungen, um Inhalte geht, sie sind in der Minderheit, das ist ganz klar, das sieht man in jeder Plenarsitzung, dass die sich durchsetzen würden und sagen, kommt, liebe Leute, wir lassen jetzt diese kindischen Brandmauern-Diskussionen, wir sind hier nicht im Sandkasten, wir möchten eine gute Politik für Deutschland machen, eine gute Politik für Sachsen-Anhalt. Und deswegen streiten wir um die besten Inhalte, um die besten Lösungen. Und da ist uns die Farbe des Antrags völlig egal. Uns ist wichtig, was mit dem Land passiert. Das sehe ich aktuell noch nicht bei der CDU. Das müssen die selbst wissen, die Damen und Herren. Ich werde diesen Kurs weitergehen. Uns geht es um die Sache, uns geht es um Deutschland, uns geht es um Lösungen, weil wir haben nicht mehr viel Zeit in dem Land hier. Und da stehen wir ganz klar an der Seite des Volkes.
Sollten Sie die von Ihnen angekündigte absolute Mehrheit holen, haben wir dann eigentlich heute mit dem künftigen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gesprochen?
Auch das ist eine Frage, dass das Volk entscheiden muss.
Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD im Magdeburger Landtag. Schönen Tag zu Ihnen. Tschüss.
Vielen Dank, Herr Pieper. Alles Gute. Bis bald.
Ja, und wir machen weiter mit unseren Auswertungen an diesem Wahlmorgen oder morgen nach der Wahl. Und jetzt bei uns in der Leitung ist Jonas Greiner, Kabarettist aus Lauscha, dem Kreis Sonneberg in Thüringen und auch parteilos im Stadtrat. Ja, Herr Greiner, da liegt natürlich am Morgen die Frage nahe, können Sie das noch mit Humor nehmen, was da gestern Abend passiert ist? Vor allem, wenn man auch auf Ihren Wahlkreis guckt.
Naja, man muss es ja vom Berufswegen mit Humor nehmen als Comedian, da bleibt dann ja nichts anderes übrig. Es sei denn, man wählt dann irgendwann selber den Weg in die Berufspolitik, aber da ist der Stadtrat in Lauscha noch weit davon entfernt. Und was die Einwohnerentwicklung angeht, sieht es auch nicht so aus, als ob wir da bald ein hauptberufliches Parlament kriegen, wo wir dann als Parteilose irgendwie Vollzeit drin arbeiten können. Deswegen muss ich es mit Humor nehmen und ja, natürlich gerade in schwierigen Zeiten ist das wichtig, dass man da versucht, irgendwie da ein bisschen mit einem, naja, was heißt mit einem lachenden Auge, aber ein bisschen satirisch drauf zu blicken, auch wenn es natürlich hart ist, was einen da in den letzten Jahren schon so für Wahlergebnisse ins Haus flattern hier aus der Region.
Schauen wir nochmal auf Ihren Wahlkreis in Südthüringen, wo auch im Sonneberg drin liegt. Der AfD-Kandidat Robert Teske hat dort 42,1% der Erststimmen geholt. Das ist ja nochmal deutlich über dem landesweiten Durchschnitt und auch über dem Durchschnitt, den wir für Ostdeutschland sehen, den die AfD geholt hat. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Naja, also ich finde es schon interessant. Ich meine, das ist was man die letzten Jahre schon immer wieder beobachtet, dass die AfD eigentlich aufstellen kann, wen sie möchte. Also die könnte auch, weiß ich nicht, eine belgische Waffel aufstellen oder ein Toastbrot. Das wäre völlig egal. Die Leute würden das auch wählen, die AfD-Anhänger, weil dieser Kandidat, den wir jetzt hier vor Ort haben, der ist nicht von vor Ort, den kennt auch keiner. Der ist auch so mit Anlauf hier einfach von Erfurt irgendwie, glaube ich, eingesetzt worden. Und dann hieß es, das ist jetzt der Kandidat vor Ort. Ich weiß nicht, wer den im Wahlkampf hier mal gesehen hat. Ich glaube, die haben sich auch gar keine Mühe gemacht, so zu tun, als würde der sich groß für die Region interessieren. Sondern, ja, da steht einfach AfD dahinter und dann wird der von den Leuten gewählt, die AfD wollen. Das ist natürlich auch erschreckend, weil man sich fragt, was wollen die anderen dem entgegensetzen und wie wollen die anderen dem was entgegensetzen. Aber man muss sich, glaube ich, schleunigst da was einfallen lassen. Ansonsten wird da, glaube ich, werden die Ergebnisse nicht besser.
Jetzt habe ich letztes Mal schon, ich bin ja ein von euch Ossis schwer unterdrückter Westfale, der sich mühsam aufrecht hält, schon das Sauerlandlied gespielt, weil unsere Lichtgestalt jetzt Bundeskanzler wird. Warum mögt ihr den denn auch schon wieder nicht? Es ist jetzt was anderes. Er hat Migrationskritik versprochen. Er hat versprochen, dass er die Grenzen zumacht, Friedrich Merz. Also er hat doch eigentlich alles aufgenommen, was ich ja auch immer höre. Und trotzdem wurde er nicht gewählt, die CDU unter 20% in Ostdeutschland. Ist es, weil er auf euch wirkt wie der typische Besser-Wessi, der es sowieso besser weiß oder glaubt zu wissen?
Naja, was heißt wir? Also ich glaube, da gibt es schon
du
auch
wirst jetzt
ganz
mal verhaftet.
Da gibt es schon, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Meinungen quer durch den Osten. Ich persönlich muss sagen, was ich sehr honoriere, ist, dass Friedrich Merz offensichtlich für die Wahlkampfvorbereitung bei der bekannten Lachtrainerin war. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Social Media, die immer die Lachkurbel macht und so und die den Leuten zeigt, wie man lachen kann. Weil Friedrich Merz hat sich ja in diesen Wahlkampfrunden offensichtlich bemüht, mehr zu lächeln. Er sah allerdings so ein bisschen, fand ich so aus, als ob er bei diesem Lachtraining zwar war und hat auch dafür bezahlt, aber war die ganze Zeit am Handy oder so und hat nicht aufgepasst. So hat das ein bisschen auf mich gewirkt. Aber man muss es, glaube ich, anerkennen, dass diese Sympathieoffensive so ein bisschen versucht wurde, auch wenn er natürlich jetzt so ein bisschen lieber wäre, wenn derjenige, der jetzt für die Veränderung, die er jetzt immer beschworen wurde, derjenige, der jetzt dafür steht, wenn das jetzt irgendjemand Cooleres wäre, ich weiß nicht, Jürgen Klopp oder Elton oder irgendjemand anders.
Schauen wir doch nochmal auf eine Partei, die noch weniger gewonnen oder richtig doll verloren hat, die SPD. Was ist eigentlich aus der geworden, auch wenn man auf Thüringen schaut?
Ja, in Thüringen ist die SPD ja sowieso schon länger nicht mehr so groß. Da ist die Thüringer SPD bei der Landtagswahl jetzt auch ja wieder knapp nur reingekommen. Allerdings ist es in Thüringen wohl so, das ist vielleicht auch das Glück der SPD in Thüringen, dass die ja so ein bisschen zum Inventar gehören, was die Landesregierung angeht. Also die sind da nicht mehr wegzukriegen. Weiß ich nicht, wie das damals bei der CDU jetzt ablief, als die Koalition da geschmiedet wurde, ob das dann bei der Staatskanzleibesichtigung mit dazu gesagt wurde, dass die SPD übernommen werden muss, wie die Einbauküche. Aber ja, das insgesamt so von den Anteilen her ist die SPD natürlich in Thüringen schon seit längerem ja relativ klein. Und auch da muss ich aber darauf verweisen, dass ja auch Olaf Scholz jetzt im Wahlkampf diese Sympathieoffensive gestartet hat. Und auch er irgendwie versucht hat, ein bisschen nahbarer zu wirken. Also ich habe da ein Video gesehen, wo er beim Rudern ist und irgendeine Talkshow, ich glaube aus Hessen, wo er irgendwelche Lieder singt. Und das war alles so ein bisschen auf, ja, der Kanzler wird jetzt sympathisch, obwohl er das ja die letzten 3 Jahre nicht unbedingt war. Ne? Also auch da hat man so das Gefühl gehabt, ja, ist jetzt im Wahlkampfmodus und man gibt da jetzt Gas und macht da viel symbolisch und versucht da viel aufzuholen, was man vielleicht lieber in den letzten 3 Jahren gemacht hätte. Bei den letzten 3 Jahren ist es oft genug ja drüber gesprochen worden, hat so gewirkt, als ob sich Olaf Scholz eher im Büro einschließt und eher der unnahbare, zeitweise auch fast arrogante Typ ist. Und jetzt wird er plötzlich locker. Das hat mich auch so ein bisschen erinnert an so einen Geschäftsführer, der bei der Weihnachtsfeier nach 4, 5 Bier dann zur Buchhalterin sagt, eigentlich mögen wir uns ja, und dann am Montag gibt's die Abmahnung. Also ja, auch das irgendwie schwierig, und man muss ja sagen, da waren ja jetzt 3 Jahre Zeit, wo man vielleicht das Ganze etwas besser hätte lösen können, sodass die SPD jetzt dann nicht ganz so abgestürzt wäre.
Jonas, jetzt lebst du von Pointen, du lebst auch von Politik, aus der du Pointen generierst. Werden für dich die nächsten 4 Jahre besonders schwierig, weil du besonders schizophren sein musst? Als Staatsbürger kannst du dir eigentlich nur hoffen, dass das in den nächsten 4 Jahren wirklich gut funktioniert. Als Kabarettist würdest du doch am liebsten sehen, dass Friedrich Merz einen Strauchler nach dem nächsten hinlegt, oder?
Ja, das ist schon ein bisschen ein gewisser Zwiespalt. Aber ich muss ja sagen, also Staatsbürger bin ich ja dann eher privat, und auf der Bühne bin ich ja für die Unterhaltung zuständig, und dann muss man mit dem arbeiten, was da ist. Und da kann ich aber sagen, das sind die letzten Jahre ohnehin schon, also allein mit Blick auf die USA zum Beispiel, sind die letzten Jahre eh schon reich an Inspiration gewesen. Deswegen mache ich mir da jetzt keine Sorgen, was die Zukunft der deutschen Comedy angeht. Von daher, ja, also ich glaube, da ist genug Inspiration da, und es ist ja, ja, also es gibt ja doch immer wieder Überraschungen. Mal gucken, wie Friedrich Merz sich jetzt dann gibt in den nächsten 4 Jahren. Wenn es überhaupt 4 Jahre wären, das wissen wir ja auch nicht. Vielleicht wird das dann auch wieder eine vorzeitige Wahl. Aber es hat ja auch gestern gezeigt, dass es doch durchaus Überraschungen gibt. Also wenn wir da an die Linkspartei denken, die, wo jetzt alle gesagt hätten, die ist tot, ne, hätte ich jetzt auch behauptet. Und ja, dann so ein Comeback. Ich glaube, die Partei hat das letzte Mal so ein Comeback hingelegt am 17. Juni. Also von daher ist die Politik doch auch in Deutschland gut für Überraschungen. Und deswegen schauen wir mal, vielleicht wird Friedrich Merz ja auch einfach der beste Kanzler aller Zeiten. Es gibt überhaupt keine Pointen her. Wir müssen jetzt 4 Jahre Witze machen über die Deutsche Bahn und über Beziehungen. Und dann ist doch alles gut.
Das heißt, die Botschaft aus dem blauen Thüringer Wald ist: optimistisch bleiben.
Aus dem blauen Thüringer Wald. Naja, der blaue Thüringer Wald hat immer noch genügend hoffnungsvolle grüne und anders farbige Flecke. Also da ist, ja, es ist nicht alles blau.
Jonas Greiner, Kabarettist im Thüringer Wald, überaus erfolgreich, auch in Westdeutschland, immer da wieder unterwegs. Und quasi vom Westen Ostdeutschlands gehen wir jetzt in den Osten Ostdeutschlands zu einem Mann, den wir beim letzten Mal schon ausführlich kennengelernt haben, der uns da sehr viele erfreute Zuschriften eingebracht hat. Christoph Meißelbach, Dozent unter anderem an der Hochschule der Sächsischen Polizei. Guten Morgen nach Dresden, Herr Meißelbach.
Schönen guten Morgen.
Herr Meißelbach, Sie haben beim letzten Mal die sagen wir mal so, steile These vertreten, als wir so viele Bedenken hatten, insbesondere der Wessi im Raum, ich nämlich, dass diese hohen AfD-Werte nur ein Zeichen für schlechte Laune sind von Leuten, die immer rummeckern. Haben sie gesagt, was wollen sie denn? Die gehen doch hin, demonstrieren, die gehen doch hin, kreuzen an, die Leute, die die AfD unterstützen. Haben sie gestern Abend trotzdem ein bisschen sich gefragt, 38% für die AfD ist vielleicht ein bisschen viel?
Naja, als Politikwissenschaftler ist es jetzt nicht meine Aufgabe, die sozusagen Wahlergebnisse der einzelnen Parteien moralisch zu bewerten. Überrascht hat es mich nicht, weil es ja absehbar war. Die Demoskopie hat das ja alles sehr präzise vorhergesagt. Und grundsätzlich würde ich schon bei der Beobachtung oder dem Argument bleiben, dass wir gestern, unabhängig vom Wahlergebnis einzelner Parteien, aber auch nicht ganz unabhängig davon, einen Wahlsieg für die Demokratie gesehen haben. Es war ein harter, aber verhältnismäßig zivilisierter Wahlkampf. Es mündete in eine Wahlbeteiligung, die, man muss schon sagen, historisch hoch war. Es haben viele Parteien es geschafft, Nichtwähler wieder an die Wahlurnen zu bringen. Und das hat eben auch die AfD zu einem sehr großen Teil geschafft. Ich glaube, fast 2 Millionen Nichtwähler haben die wieder aktiviert. Und es wird jetzt auch einen friedlichen Machtwechsel geben, so wie das in der Demokratie zu sein hat. Das heißt, wenn man die Flughöhe ein bisschen erhöht, dann kann man vielleicht ein bisschen aus dem Krisenmodus rauskommen, dass trotzdem eine so starke AfD, für die es sozusagen noch keinen Verfahrensmodus gibt, wie deren Stärke sozusagen sich in Politik niederschlägt, dass das eine große Herausforderung für unser Parteiensystem ist. Das ist schon so, aber das wissen wir ja nicht erst seit gestern.
Aber wenn Sie sagen, es ist quasi ein Sieg der Demokratie, wir reden ja über eine Partei, die nicht nur vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem in vielen Teilen Ostdeutschlands angesehen wird, wo Leute die berühmten Zitate gesprochen haben, wie das Mahnmal der Schande in Berlin oder der Fliegenschiss der Geschichte über das tausendjährige Reich von Adolf Hitler. Da friert einem ja fast schon das Blut in den Adern, wenn Sie das so sehen. Oder also können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich absolut nachvollziehen und ich würde mir auch wünschen, dass wir ein Parteiensystem haben, in dem wir uns solche Fragen gar nicht stellen müssen, aber so ist es nun mal nicht. Und am Wahltag ist in erster Linie und nur entscheidend, was Wählerinnen und Wähler für sich ganz selbst in der Wahlkabine tun, und sie haben, und zwar ja nicht nur AfD-Wähler, sondern auch alle anderen, von ihrem Recht, von ihrer Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme zu erheben oder hörbar zu machen. Und das ist an der Stelle jetzt erstmal bei höherer Flughöhe die Hauptsache. Was jetzt das, was Sie ansprechen, angeht, das lässt sich nicht in wenigen Minuten aufdröseln. Da müssten wir uns doch mehr Zeit nehmen. Aber grundsätzlich muss man schon eingestehen oder zur Kenntnis nehmen, dass dieser ganze AfD-Komplex eben, das ist, was der Name schon sagt, nämlich komplex. Was Sie gesagt haben, ist ein wichtiger Teil, eine wichtige Betrachtungsperspektive, die man auch nicht außer Acht lassen darf und die wir als wehrhafte Demokratie im Blick behalten müssen. Es ist aber auch vor wenigen Tagen eine Studie des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts in Leipzig veröffentlicht worden, um den Oliver Decker, die Leipziger Autoritarismusstudie, die nachweist mit deren Messmethoden, dass unter den AfD-Wählerinnen und Wähler etwa ein Viertel bis ein Fünftel sozusagen ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hat, wobei die Messinstrumente dieser Studie das Problem tendenziell eher nicht unterschätzen, so will ich es mal ausdrücken. Das heißt, wir können schon mal davon ausgehen, dass 3/4 der AfD-Wähler keine sozusagen gefestigten Rechtsextremen sind. Und wenn wir uns die Wahlergebnisse im Osten, aber auch im Westen, wo die AfD ja stärker gewachsen ist als im Osten, ansehen, dann merken wir langsam, dass sozusagen diese alte Erzählung, die AfD ist eine Nazi-Partei, die von Nazis gewählt wird, unterkomplex ist, wenigstens unterkomplex ist. Und davon, dass wir die stärkere, höhere Komplexität dieses Phänomens erkennen und begreifen lernen, wird abhängen, wie wir dieses Phänomen als Gesellschaft in den Griff kriegen.
Heißt aber auch, ich klinke mich mal ein an dieser Stelle, dass die CDU und Friedrich Merz mit ihren Argumenten eben auch diese 3/4, die dann nicht rechtsextrem sind, überzeugen konnte, oder?
Dass sie sie nicht überzeugen konnte. Das ist offenbar so. Die CDU konnte keine Wähler von der AfD zurückgewinnen, aber auch das war absehbar. Da Das hat aber mit längeren geschichtlichen Linien zu tun. Die AfD ist da einfach in der komfortablen Position, sagen zu können, wir haben ja die ganze Zeit schon dieses Thema besetzt. Wir haben die ganze Zeit schon die Position gehabt, die wir jetzt haben. Die anderen bewegen sich jetzt auf uns zu, ohne das sich und uns eingestehen zu wollen, dass sie sich auf uns zubewegen. Insofern ist da gerade an dem Thema für die CDU, Klammer auf, noch, Klammer zu, nichts zu holen. Gleichzeitig wäre ja aber auch die Frage, was wäre denn die Alternative? Sollte die CDU als ja die einzige Partei, die gerade im großen Stil AfD-Wähler zumindest potenziell vielleicht zurückholen könnte, sollte gerade die jetzt sozusagen diesen Kampf aufgeben und sagen, na gut, dann besetzen wir eben keine konservativen Positionen mehr. Das würde das Problem ja nur noch weiter verschlimmern. Also, oder das würde die Entwicklung nur noch weiter in diese Richtung laufen lassen.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal ja auf die Wahlkreise und auch die Erststimmen schauen. Es gab ja die Wahlrechtsreform und nun ist es auch eingetreten, dass einige, die ein Direktmandat ja gewonnen hätten, quasi nach den alten Regeln, es nicht bekommen können. Das ist in Halle der Fall. Der AfD-Kandidat Alexander Rauer und in Leipzig, im Leipziger Norden, ebenfalls der AfD-Kandidat, die dann nicht einziehen werden. Insgesamt in Deutschland betrifft es aber hauptsächlich die CDU, so wie ich das nach aktuellem Stand und dem vorläufigen Ergebnis gesehen habe. Könnte das nochmal zu Diskussionen führen?
Das könnte sicherlich zu Diskussionen führen, wobei man jetzt auch an der Stelle vielleicht zunächst mal sehen muss, was positiv ist, nämlich, dass diese Wahlrechtsreform anscheinend relativ geräuschlos jetzt durchläuft und nicht das passiert, was wir zum Beispiel in den USA gesehen haben, dass sozusagen schon reflexartig bei nicht ganz in den Kram passenden Wahlergebnissen auf das sozusagen fehlerhafte oder betrügerische System verwiesen wird von einzelnen Kräften. Das haben wir jetzt in diesem Umfang zumindest noch nicht gesehen. Insofern ist es auch, glaube ich, gerade staatspolitisch ganz gut, dass es nicht hauptsächlich, wenn Sie das so sagen, die AfD betrifft, sondern eben eine Regierungspartei, die davon nicht profitiert. Insgesamt scheint diese Wahlrechtsreform eine sinnvolle Sache zu sein, weil sie einfach das Verhältniswahlrecht, das ja den Kern unseres Wahlsystems darstellt, stärkt.
Gibt es eigentlich für Sie so eine gläserne Decke für die AfD?
Also ganz grundsätzlich muss man sagen, gibt es für gar nichts eine gläserne Decke, was das angeht, weil ja in den langen Entwicklungen alles Mögliche passieren kann. Wenn man jetzt kurz- und mittelfristig schaut, dann kann man sich schon auf Potenzialanalysen stützen und diese Potenzialanalysen, die sehen durchaus noch Luft nach oben. Bei der AfD, da sieht man also je nach Analyse 7-9%, die das noch höher gehen könnte, wobei sich natürlich in diesen 7-9% deutlich stärkere Zahlen im Osten noch verstecken.
Jetzt haben wir eben auch schon mit Ulrich Siegmund darüber gesprochen, der ja für die AfD unglaublich erfolgreich ist in Social Media und da eben sehr viel, sagen wir, Unterstützung einsammelt. Ähnlich erfolgreich in den letzten Wochen war auf einmal die Linkspartei, die Tote, die wieder auferstanden ist, die kräftig eingesammelt hat, die ja jetzt stärkste Kraft geworden ist bei den Erstwählern, wie alle ersten Analysen zeigen. Und über die hat man bislang oder deren Betrachtungsweise quasi den anderen Pol auf der anderen Seite für meine Begriffe noch ein bisschen wenig geredet. Gestern Abend wurde Bodo Ramelow, der mit Pauken und Trompeten den Wahlkreis Erfurt-Weimar gewonnen hat, der frühere Ministerpräsident von Thüringen, gefragt. Naja, Sie stehen, auf der einen Seite steht die AfD und die CDU für eine sehr migrationskritische Politik, auf der anderen Seite stehen Sie, Herr Ramelow, ja für was anderes. Und Ramelow hat geantwortet, schauen Sie sich meinen Sieg an, meine knapp 37%. Das zeigt doch, dass man ehrlich mit den Menschen sein muss und auch aufzeigen muss, dass Migration Chancen hat.
Wenn wir aber den ganzen Tag nur über die nicht gelingende Migration reden, aber damit den Migranten die Schuld geben und nicht darüber nachdenken, wie wir es besser machen, dann zahlt das am Ende alles auf die AfD ein. Und wenn man dann als Landesregierung zuallererstes nur laut über die Abschiebung redet, aber nicht sagt, wie wir eigentlich all die Menschen, die da sind, in Lohn und Brot bringen, dann ist das eine Fehldebatte. Und da sage ich auch ganz deutlich, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk MDR mich einlädt zu einer Sendung und ich dann von Herrn Chrupalla noch beschimpft werde, dass wir Menschen erschießen wollten, dann sind das alles Dinge, bei denen ich auch sage, es ist nicht nur die Verantwortung von Politik, sondern es ist auch eine Verantwortung insgesamt, wie wir über die Sorgen eines Landes reden und nicht nur über die, die laut diese Sorgen benutzen, um anderen Menschen Angst zu machen.
Christoph Meißelbach, frage ich den Soziologen in Ihnen Hat er da in gewisser Weise recht? Auch heute Morgen haben wir wieder wie erstarrt auf diese blaue Schlange geschaut. Ist die Erzählweise, mit der Politik betrieben wird, zum Teil auch nicht ganz die richtige?
Naja, das wäre die Frage, was die richtige Erzählweise wäre, mit der Politik zu betreiben ist. Es gibt ja sehr unterschiedliche Erzählweisen. Die Parteien besetzen ja nun zu diesen Themen wirklich deutlich und wahrnehmbar sich voneinander unterscheidende Positionen. Insofern ist das vielleicht ein bisschen eine einfache Analyse, das so zu sagen. Richtig ist natürlich, dass die Art und Weise, wie von politischen, von medialen Eliten über Politik geredet wird, dann auch die Art und Weise prägt, wie Leute über Politik nachdenken. Das stimmt schon. Aber der umgekehrte Zusammenhang, den gibt es ja auch und der ist auch wichtiger. Die Parteien sind ja deswegen dann erfolgreich oder nicht erfolgreich, weil sie mit ihren Erzählweisen bestimmte Präferenzen, Sorgen, Nöte in der Bevölkerung aufgreifen und thematisieren. Und die Analyse, die wir gerade gehört haben, die basiert sehr stark auf dieser ersten Wirkungsrichtung, von oben nach unten sozusagen, von den Funktionseliten in die Bevölkerung. Aber wir müssen uns viel, viel stärker mit der anderen Wirkungsrichtung befassen und müssen uns noch seriöser darüber beugen, was bringt denn die Leute dazu, bestimmte Parteien zu wählen, und müssen da kurzschlüssige Analysen, mit denen wir uns bisher versucht haben zu trösten, dass wir die moralisch Anständigen sind. Und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich jetzt nicht Sie und mich, sondern dann meine ich sozusagen die Bevölkerung und der Diskurs, der da läuft. Wir müssen uns die Sachen genauer anschauen.
Aber es wird doch schon ständig darüber geredet, was der AfD-Wähler so denkt.
Ja, aber da würde ich sozusagen jetzt die Karten zurückspielen und würde sagen, wird denn in der richtigen Erzählweise darüber geredet, was der AfD-Wähler so denkt?
Aber was ist denn die richtige Erzählweise?
Das ist eine gute Frage. Ich habe nur das Gefühl, dass die bisherige Grunderzählung, die ja im Wesentlichen immer noch lange Zeit war, die AfD ist ein ostdeutsches Sonderphänomen, das daraus besteht, dass Rechtsradikale und Rechtsextremisten und Nazis sich zusammenrotten, dass die einfach inzwischen, glaube ich, schon an der Wirklichkeit gescheitert ist oder zumindest nur einen Teil der Wahrheit darstellt. Will ja niemand behaupten, dass das nicht ein Teil der Wahrheit ist, aber es ist eben offenbar nicht die ganze Wahrheit, denn dass es ein ostdeutsches Phänomen ist, das ist mit dieser Wahl spätestens passé. Wie gesagt, die AfD hat im Westen deutlich stärker gewonnen, als sie es im Osten hat. Im Westen hat sie sich fast überall mehr als verdoppelt. Und die andere Erzählung, die ist angesichts der Tatsache, dass es nur inzwischen an die 40% geht, die AfD im Osten hat, auch ein bisschen kurzschlüssig, es sei denn, man will sich dann irgendwann auf die Position zurückziehen, dass die Demokratie nur zur Hälfte aus Demokraten besteht.
Das heißt aber übersetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie auch dabei, wenn Sie sagen, der Osten ist Avantgarde, wenn er die Volksparteien jetzt schrottet, was er ja de facto tut, wenn man sich anguckt, dass beispielsweise in Thüringen CDU, SPD, FDP und Grüne, ich glaube, auf nur noch ein Drittel der Stimmen überhaupt kommen, dann liegt es nur daran, dass es im Westen noch nicht so weit ist, weil der Wessi relativ veränderungsresistent ist und noch etwas länger braucht, um da anzukommen, wo wir im Heute sind, nämlich dass die Welt von 2025 nicht mehr die von 1988 ist.
Der Osten ist sicherlich nicht nur das, nicht nur Avantgarde. Es gibt auch andere Gründe. Er ist schon auch eigen. Er ist politisch-kulturell eigen und er ist auch sozioökonomisch eigen, nämlich sozusagen tendenziell unterprivilegiert, was auch alles Gründe für die Situation im Osten sind. Aber dieses Avantgarde-Argument hat schon auch seine Meriten, denn was ja im Osten der Fall ist, ist, dass es historisch bedingt eine deutlich geringere Stammwählerschaft der etablierten Parteien gibt und nie so gegeben hat wie im Westen. Das bedeutet im Umkehrschluss, es gibt ein höheres Wechselwählerpotenzial im Osten, ein deutlich höheres Wechselwählerpotenzial. Und das wiederum bedeutet, dass sozusagen Richtungswechsel in der politischen Stimmung schneller und klarer sichtbar werden, weil die Leute schneller ihre Wahlentscheidung verändern als in einer Gesellschaft, in der es mehr Stammwähler gibt. Und wir sehen ja auch in Westdeutschland, dass sich dort auch vieles bewegt. Ich habe es ja jetzt mehrfach angesprochen. Insofern ist, glaube ich, der analytische Fokus auf den Osten auch ein bisschen verengt. Wir sehen insgesamt, glaube ich, in Deutschland ein Parteiensystem im Wandel. Und dieser Wandel, der ist auch im Westen im Gange. Und auch da Und wenn man sozusagen die Avantgarde des Ostens sich noch anschauen will, dann lohnt auch ein Blick auf das BSW, was ja zwar jetzt in der gesamtdeutschen Addition es nicht geschafft hat, aber im Osten ja auch wieder Achtungserfolge gefeiert hat, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass unser Parteiensystem im Wandel ist und die Volksparteien, ehemaligen Volksparteien, muss man sie im Osten definitiv nennen, Bindungsprobleme haben.
Zumindest kann man vielleicht festhalten, dass das ein klares Signal auch nach Berlin ist, insofern, dass es eben nicht klar ist und die großen Parteien nicht mehr die großen Parteien sind. Also wird da in gewisser Weise auch ein Druck jetzt ausgeübt, da schnell zu einer Einigung zu kommen in Berlin, was ja wahrscheinlich CDU und SPD sein werden, die das als erstes angehen?
Der Druck ist groß, das wurde ja gestern auch so kommuniziert. Vor allen Dingen ist der Druck jetzt groß für die SPD, denn die muss sich jetzt ganz schnell sortieren, muss Schlüsse ziehen aus ihrem Ergebnis und muss strategische Entscheidungen darüber treffen, wie sie sich zukünftig aufstellen will, ob sie sozusagen ob sie eine Frontbegradigung vornehmen will und wenn ja, in welche Richtung. Und davon wird dann wiederum abhängen, wie groß das sozusagen Erpressungspotenzial oder sag mal Verhandlungsgewicht gegenüber der CDU ist. Und davon wird dann abhängen, wie schwer sich die CDU tun wird, in diese Koalition einzugehen. Also da gibt es schon noch einige gordische Knoten, die zu durchschlagen sind, aber der Druck ist tatsächlich groß.
Und kann man diesen Druck trotzdem in irgendeiner Weise als was Positives sehen, weil sich da jetzt vielleicht nochmal richtig was bewegen muss in Berlin?
Das ist zum Teil sicherlich eine Frage des politischen Standpunkts, ob man das jetzt als was Positives oder Negatives sieht. Da wird man sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Demokratietheoretisch ist es insofern positiv, dass es jetzt eine Wahl gegeben hat, diese Wahl einen Machtwechsel herbeiführt und der dann auch möglichst schnell kommen sollte, weil ja die Probleme nicht warten, bis wir uns hier ausgekäst haben, um es mal salopp zu sagen. Insofern, ja, kann man das wohl als was Gutes sehen.
Christoph Meißelbach, Hochschule der Sächsischen Polizei. Herzlichen Dank und schönen Tag in Dresden.
Wünsche ich Ihnen auch. Schönen Tag.
Ja, da hat auch Christoph Meißelbach uns noch eine ganze Menge auf den Schreibtisch geworfen. Da wird sich in den nächsten Tagen sehr viel bewegen in Berlin. Da wird sehr viel Rauch noch aufsteigen. Es wird noch sehr viel Asche liegen bleiben. Dann werden wir sehen, dass die FDP aus dem Bundestag ausziehen wird. Die 8 Leute vom BSW werden ihre Unterlagen mitnehmen. Das alles beobachten wir natürlich weiter hier auch im Wahlkreis Ost, beziehungsweise nicht ich, denn ich werde in den nächsten Wochen nicht da sein. Astrid Wulff wird das in den nächsten Wochen für und mit euch tun. Und genau im Auge behalten, wer welche Koalition, warum, wie, mit wem denn da eigentlich schmiedet. Astrid, und deine Vorhersage bei der ganzen Veranstaltung ist, schafft es Friedrich Merz bis Ostern oder wird er diesen anspruchsvollen Zeitplan, ich meine, wir können jetzt auch einfach wetten.
Um was ist die Frage? ganz schwierig. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass es schnell eine Regierung gibt, aber ich sag nein.
Was euch dazu durch den Kopf geht, könnt ihr uns gerne schreiben. wahlkreis-ost@mdr.de. Mein Name ist Malte Pieper, Astrid Wolf und ich sagen tschüss, bis in 14 Tagen und Wahlkreis Ost, unser Podcast, wie immer in der ARD Audiothek.
Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.